Also stell dir mal vor, du schaust einen dieser wirklich genialen Thriller. Und am Ende stellst du ein gewaltiger Plot-Twist, einfach alles, was du bisher gesehen hast, komplett auf den Kopf.
Oh ja, das beste Gefühl bei Filmen.
Absolut. Und wenn du den Film dann ein zweites Mal ansiehst, merkst du plötzlich, der Regisseur hat den alles entscheidenden Hinweis schon in der allerersten Szene versteckt.
Genau, das Muster war im Grunde die ganze Zeit da, direkt vor deinen Augen. Man braucht nur den richtigen Blickwinkel, um die Puzzleteile zusammenzusetzen.
Richtig. Du hast ihn beim ersten Mal nur völlig übersehen, weil du nach etwas ganz anderem gesucht hast. Und genau so einen versteckten Hinweis schauen wir uns heute mal in diesem Deep Dive an.
Und zwar nicht in einem Hollywood-Film, sondern in einem der faszinierendsten Texte der antiken Literatur.
Ganz genau. Wir haben hier nämlich die Vorlesungsnotizen von Dr. Robert Chisholm vor uns. Genauer gesagt geht es um seine Analyse der sogenannten Gottesknechtlieder aus dem Buch Jesaja.
Ein wirklich unglaublich spannendes Thema.
Ja, finde ich auch. Und unsere Mission heute für dich ist, aufzuschlüsseln, wie diese jahrhundertealten poetischen Texte quasi als geheimes Skript dienten. Ein Skript, das die komplette Identität von Jesus im Neuen Testament geprägt hat.
Weil die Autoren des Neuen Testaments diese alten Texte nämlich wie Easter Eggs platziert haben.
Genau. Okay. Lass uns das mal aufschlüsseln. Wir halten hier heute nämlich keinen trockenen Theologievortrag. Wir wollen wirklich aufdecken, wie raffiniert diese Autoren eine völlig unerwartete Art von Anführer präsentiert haben.
Ja, und wenn man begreifen will, wer dieser mysteriöse Gottesknecht eigentlich ist, also dieser Servant, dann muss man sich ansehen, wie genial sie ihn in die Lebensgeschichte Jesu eingewoben haben.
Die haben ja nicht einfach gesagt, hey Leute, er ist es.
Nee, absolut nicht. Sie stellen sich nicht auf den Marktplatz und rufen das laut herum. Sie lassen die Geschichte für sich selbst sprechen.
Durch sehr gezielte Zitate, oder?
Richtig. Zitate und feine Anspielungen, die für Kenner der Schriften damals wie Leuchtreklamen gewirkt haben müssen.
Lass uns da direkt mit dem allerersten Beispiel aus den Notizen einsteigen. Wir sind im Lukas-Evangelium Kapitel 2. Jesus ist zu diesem Zeitpunkt noch ein winziges Baby. Ein alter Prophet namens Simeon hält das Kind im Tempel in den Armen und nennt es ein Licht zur Erleuchtung der Heiden.
Ja, und wenn man den Text einfach nur so liest,
dann klingt das im ersten Moment nach schönen poetischen Worten über ein Baby, oder?
Genau. Aber was hier faszinierend ist, der historische und theologische Kontext macht diese Szene absolut explosiv.
Weil Simeon nicht einfach nur poetisch wird.
Nein, er zitiert hier quasi wortwörtlich Jesaja 42, Vers 6. Das ist das erste dieser vier Gottesknechtlieder.
Wow, okay.
Er sagt damit in diesem Moment nichts Geringeres als, dieses Baby, das ich hier halte, ist der verheißene Knecht aus Jesaja, der das Licht der Rettung zu allen Nationen bringen wird.
Das ist krass. Diese gigantische Rolle wird ihm also schon in den ersten Lebenstagen zugeschrieben.
Exakt.
Das ist also unser erster subtiler Hinweis. Aber dann machen wir einen gewaltigen Zeitsprung. Jesus ist jetzt erwachsen und startet sein öffentliches Wirken. Wir sind bei der Taufe im Jordan, Matthäus Kapitel 3.
Ein ganz entscheidender Moment.
Und hier passiert ja direkt etwas völlig Kontraintuitives. Ich meine, er reitet nicht auf einem weißen Pferd als Eroberer auf.
Nee, er stellt sich einfach ganz normal in die Schlange am Fluss, um sich taufen zu lassen.
Was Johannes den Täufer ja völlig aus dem Konzept bringt.
Und das aus sehr gutem Grund. Ich meine, die Taufe des Johannes war eine Taufe der Buße für Sünden. Jesus hatte keine Sünden, für die er Buße tun musste.
Aber er stellt sich trotzdem in diese Schlange.
Genau, weil er sich in diesem Moment radikal mit den Sündern identifiziert. Er nimmt symbolisch ihren Platz ein. Und als er dann aus dem Wasser steigt, passiert etwas Bemerkenswertes.
Die Stimme aus dem Himmel.
Richtig. Die Stimme spricht den Satz, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe.
Ja, ein Satz, den wahrscheinlich fast jeder schon mal irgendwie gehört hat.
Ja, bestimmt.
Aber wenn wir in die Analyse von Dr. Chisholm schauen, ist das kein simpler Gruß von oben. Er nennt das ein absolutes Text-Mashup.
Es ist wirklich eine der brillantesten theologischen Verschmelzungen der ganzen Bibel. Schauen wir uns mal die zwei Hälften dieses Satzes an.
Okay, lass uns das aufdröseln.
Also, mein Sohn bezieht sich direkt auf Psalm 2. Das ist ein klassischer königlicher Psalm, ein Krönungspsalm.
Da geht es um den unbesiegbaren König aus der Linie Davids, richtig?
Ganz genau, der über die Nationen herrschen wird. Aber der zweite Teil, an dem ich wohlgefallen habe, das ist ein direktes Zitat aus Jesaja 42, Vers 1.
Ah, also wieder das erste Gottesknechtslied.
Richtig. Das Lied, in dem es um den dienenden, unscheinbaren Knecht geht.
Okay, also fusionieren hier zwei völlig gegensätzliche Konzepte.
Absolut.
Und zum demütigen Fußwäscher ausrufen.
Besser kann man es kaum sagen. Königtum und dienende Hingabe werden in einem einzigen Satz untrennbar miteinander verschmolzen.
Und das zieht ja dann eine klare Linie für sein gesamtes Wirken.
Ja, es etabliert ihn als den messianischen König. Aber die Art und Weise, wie er Gottes Willen ausführt, geschieht dadurch, dass er als Knecht leidet.
Um Sünder zu retten, nicht indem er Armeen befehligt.
Genau.
Wenn man diese Logik verfolgt, ergibt das nächste große Event extrem viel Sinn. Bei der Taufe war das ja eher eine private Offenbarung zwischen ihm und Johannes.
Mhm.
Aber wenn wir zur sogenannten Verklärung auf den Berg springen, das ist später bei Matthäus und Lukas, da eskaliert das Ganze ja.
Ja, Gott spricht wieder aus einer Wolke, aber diesmal vor den Jüngern. Lukas nutzt das Wort auserwählt, Matthäus sagt wohlgefallen.
Und beide Begriffe stammen wieder 1:1 aus Jesaja 42.
Richtig. Wer damals die alten Schriften kannte, musste eigentlich nur die Punkte verbinden.
Es ist wie bei diesen Easter Eggs im Film. Man muss nur hinsehen. Und das löst ja auch einen ganz zentralen Konflikt in der Geschichte, nämlich die Erwartungshaltung der Menschen damals.
Oh ja, das darf man nicht unterschätzen. Die Juden im ersten Jahrhundert standen unter massiver römischer Besatzung.
Die hatten ein handfestes politisches Problem.
Absolut. Ihre Erwartung an den Messias war die eines militärischen Befreiers. Denk mal an die Makkabäer.
Diese jüdischen Freiheitskämpfer.
Genau. Die hatten knapp 200 Jahre zuvor mit Waffengewalt eine blutige Revolte gegen ihre Unterdrücker angezettelt.
Um Jerusalem zurückzuerobern. Das war ein Sieg, den man anfassen konnte.
Ja, und so jemanden wollten die Leute wieder. Jemand, der die Römer einfach mit dem Schwert hinauswirft.
Aber Jesus macht das genaue Gegenteil. Er heilt Krankheiten. Er geht das Problem quasi an der Wurzel an, weil laut den Quellen physisches Leid und Tod als Konsequenz der Sünde gesehen werden.
Mhm.
Er besiegt Dämonen, heilt Blinde, aber er sucht absolut nicht das Rampenlicht. In Matthäus 12 zieht er sich sogar vor der Öffentlichkeit zurück, obwohl er gerade Wunder vollbringt.
Das ist dieser krasse Gegensatz.
Ja, er sagt den Leuten quasi, behaltet das für euch, macht keine PR-Kampagne für mich.
Und weißt du, warum er das tut? Weil das erste Gottesknechtlied in Jesaja 42 genau diesen Charakterzug voraussagt.
Ah, krass.
Dort steht, er wird auf den Straßen nicht laut schreien, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen.
Also er ist extrem behutsam.
Richtig. Er ist eben kein lauter Kriegerkönig, der für den eigenen Ruhm alles niederwalzt.
Okay, aber wenn diese Mission des dienenden, zurückhaltenden Retters schon im ersten Lied in Kapitel 42 so unfassbar klar definiert wird, stehen wir vor einer großen strukturellen Frage im Text.
Was meinst du genau?
Naja, zwischen diesem ersten Gottesknechtlied und dem zweiten in Kapitel 49 liegen ganze 7 Kapitel.
Ah ja.
Das ist eine riesige textliche Pause. Was passiert in dieser Zwischenzeit in Jesaja?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt in Chisholms Analyse. In den Kapiteln 41, 44 und 45 geht es nämlich intensiv um eine völlig andere, historisch belegte Figur.
Und zwar?
König Kyros von Persien.
Ah, okay.
Kyros ist der absolute Inbegriff des Eroberers. Er ist derjenige, der die Israeliten ganz physisch aus dem babylonischen Exil befreien wird, indem er das babylonische Reich besiegt.
Also ein echter Militärstratege?
Genau. Er repräsentiert das kurzfristige, unmittelbare Werkzeug in Gottes Geschichte. Jesaja bemüht sich hier extrem, diesen militärischen Kyros ganz klar von dem spirituellen Gottesknecht abzugrenzen.
Weißt du, hier wird es für mich wirklich interessant.
Warum?
Weil das ein extrem menschliches Phänomen ist. Überleg mal, wir wollen doch insgeheim immer den Kyros.
Wie meinst du das?
Wenn wir ein massives, akutes Problem haben, sei es gesellschaftlich, politisch oder wirtschaftlich, wollen wir den starken Mann. Wir wollen den Typen, der mit dem Schwert durchgreift und das Problem im Hier und Jetzt löst.
Ja, das stimmt. Ein politischer Pflasterstein für unsere blutende Wunde.
Genau. In einer existenziellen Krise ruft doch niemand nach einem leidenden Knecht, der sich leise im Hintergrund hält.
Wenn wir das in den größeren Kontext einordnen, trifft das den Kern der menschlichen Natur perfekt. Wir sehnen uns nach der schnellen, oft politischen Befreiung. Wir wollen den Eroberer.
Aber der Text sagt uns, das reicht nicht.
Richtig. Jesaja zeigt uns zwei völlig unterschiedliche Dimensionen von Rettung. Kyros löst das unmittelbare geopolitische Problem. Er lässt die Menschen physisch zurück ins Land Israel ziehen.
Aber
er ändert absolut nichts am menschlichen Herzen. Er löst nicht das fundamentale innere Problem der Sünde, das überhaupt erst zu diesem ganzen Schlamassel und dem Exil geführt hat.
Dafür braucht es also zwingend den Knecht.
Exakt.
Der Knecht ist dazu da, das Pflaster abzureißen und die Wunde wirklich tiefgreifend zu heilen.
Ganz genau. Und nachdem dieser gewaltige Kontrast zu König Kyros aufgebaut wurde, springt der Text dann direkt in das zweite Gottesknechtlied in Kapitel 49.
Und da beschreibt der Knecht uns dann, mit welchen Waffen er eigentlich kämpft.
Ja, er spricht hier selbst und erklärt in Vers 1, dass er schon vor seiner Geburt für diese Aufgabe berufen wurde. Und in Vers 2 beschreibt er seine Ausrüstung.
Okay, was trägt er?
Er sagt, Gott machte seinen Mund wie, und das ist ein Zitat, ein scharfes Schwert und ihn selbst wie einen polierten Pfeil.
Warte mal, das ergibt für mich gerade keinen Sinn.
Wieso nicht?
Wir haben doch gerade gesagt, er ist das absolute Gegenteil vom kriegerischen Kyros. Er ist sanft, er löscht den glimmenden Docht nicht aus, aber jetzt redet er von scharfen Schwertern und polierten Pfeilen.
Ja, das klingt widersprüchlich.
Das klingt für mich extrem nach Schlachtfeld und Blutvergießen. Wie passt das zusammen?
Das ist im ersten Moment irritierend, ja. Aber wir dürfen hier nicht in ein Schwarz-Weiß-Denken verfallen. Der Knecht trägt viele Hüte. Und die Metapher ist hier entscheidend.
Okay.
Wo befindet sich dieses Schwert? Der Text sagt ganz explizit, es kommt aus seinem Mund.
Ah.
Es geht hier nicht um ein Schwert aus Stahl, das physische Körper durchbohrt, wie bei den Makkabäern. Es geht um die unaufhaltsame Macht des prophetischen Wortes.
Die Waffe ist also quasi das, was er sagt.
Richtig. So wie ein physisches Schwert in der Hand eines Felgenkriegers sein Ziel nicht verfehlt, so treffsicher und mächtig ist das Wort dieses Knechtes. Sein Werkzeug ist die nackte Wahrheit.
Er ist also nicht nur König und Diener, sondern auch Prophet?
Genau.
Wenn seine Worte also so treffsicher sind wie ein polierter Pfeil, an wen richten sie sich dann? Und wer genau ist dieser Knecht laut dem Text? Hier stoßen wir in Chichoms Analyse ja auf ein gewaltiges Paradoxon.
Das ist wirklich die Stelle, an der viele Theologen ins Stolpern geraten. In Jesaja 49, Vers 3 sagt Gott ganz direkt zum Knecht, du bist mein Knecht, Israel, durch den ich meine Herrlichkeit offenbaren werde.
Also Moment, der Knecht ist einfach eine Metapher für die gesamte Nation Israel.
Das würde man nach Vers 3 definitiv denken.
Aber
dann liest man weiter bis Vers 5. Dort steht plötzlich, dass die Aufgabe des Knechtes darin besteht, Jakob, also die Nation Israel, zu Gott zurückzubringen.
Das ist ja völlig unlogisch. Wie kann er Israel sein und gleichzeitig die Mission haben, Israel zu retten?
Das ist das krasse Paradoxon. Wie kann der Knecht Israel sein, wenn das Volk Israel exiliert, taub und blind ist? Die Lösung, die der Experte hier anbietet, ist genial.
Lass hören.
Der Knecht repräsentiert das ideale Israel. Er ist eine einzelne Person, die genau dort gelingt, wo die gesamte Nation als Kollektiv komplett versagt hat.
Weißt du, wie ich mir das vorstelle?
Wie denn?
Das ist wie in einer Sportanalogie. Stell dir vor, du bist Trainer eines Teams auf dem Spielfeld.
Okay.
Und dieses Team versagt auf ganzer Linie. Sie faulen pausenlos, schießen Eigentore, verweigern jede taktische Anweisung. Ein totales Desaster.
Ein ziemlicher Albtraum für den Trainer.
Absolut. Und dann schickt der Trainer einen einzigen Einwechselspieler auf den Platz. Das ideale Israel quasi.
Aha.
Und dieser eine Spieler übernimmt alle Positionen gleichzeitig, spielt das perfekte Spiel und gewinnt das Match im Alleingang für das gesamte Team, das eigentlich längst disqualifiziert worden wäre.
Wow. Ja, das trifft die Dynamik im Text hervorragend. Und um zu sehen, wie die Autoren des Neuen Testaments dieses ideale Israel verstanden haben, müssen wir uns nur die Versuchung Jesu in der Wüste ansehen.
Stimmt, da gibt es ja direkte Parallelen.
Absolut. Das ist kein historischer Zufall. Die Nation Israel wanderte nach dem Auszug aus Ägypten 40 Jahre durch die Wüste und versagte dabei kläglich.
Sie rebellierten, wollten zurück nach Ägypten.
Genau. Jesus geht für 40 Tage in die Wüste. Der Teufel versucht ihn. Und wie wehrt sich Jesus? Er zitiert durchgehend aus dem 5. Buch Mose, dem Deuteronomium.
Was so genial ist, Da gibt es dieses Zitat von Howard Hendricks in unseren Quellen.
Ah ja, der Theologieprofessor.
Genau. Er fragte seine Studenten immer provokant, wie gut würdet ihr gegen den Teufel abschneiden, wenn alles, was ihr hättet, das Buch Deuteronomium wäre?
Eine großartige Frage.
Weil das Verrückte ist ja, die Passagen, die Jesus dort zitiert, behandeln ausgerechnet das historische Versagen Israels in der Wüste. Er besteht die exakt selbe Prüfung, an der die Nation gescheitert ist.
Er ist der Einwechselspieler, der das Spiel gewinnt. Und laut dem Gelehrten Gordon Hagenberger übernimmt er dabei sogar noch die Rolle eines neuen Mose und neuen Josua.
Wie zeigt sich das im Text?
Der Knecht bekommt den Auftrag, Gefangene aus dunklen Verliesen zu führen. Das ist der neue Exodus. Er führt sie zu Wasserquellen und verteilt verlassenes Land neu. Das ist genau das, was Josua tat.
Also fassen wir mal kurz zusammen. Wir haben hier einen Einwechselspieler, der König, Prophet, neues Israel, neuer Mose und Josua in einer Person ist.
Ganz genau.
Er führt das Team zum Sieg. Aber, und das ist der Wendepunkt in unserer Analyse, der Preis dafür ist astronomisch hoch. Das führt uns direkt zur Frage des neuen Bundes.
Ja, wenn wir in Jesaja 49 zu Vers 7 gehen, sehen wir die ungeschönte Realität. Dort steht, dass der Knecht zutiefst verachtet sein wird. Ein Knecht der Herrscher.
Was ja eine direkte Vorlage für die Dynamik mit Herodes und Pilatus ist.
Genau. Er lässt sich verachten. Doch am Ende werden Könige aufstehen und sich verneigen. Er wird zu einem Bundesmittler gemacht.
Und das Resultat seiner Leiden wird dann in Jesaja 55 sichtbar. Richtig.
Ja, und da wird es richtig schön. Dort wird dieser neue Bund beschrieben, bei dem Wasser, Wein und Milch gratis angeboten werden.
Die Rettung ist quasi umsonst.
Exakt. Und das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Denn Dr. Chisholm betont hier einen Vers, der ganz oft missverstanden wird.
Welcher ist das?
Meine Pläne sind nicht eure Pläne, so wie der Himmel höher ist als die Erde.
Oh ja, den Satz hört man ständig. Oft wird er ja total isoliert zitiert, so nach dem Motto, Gott ist einfach unverständlich, wir können ihn nicht begreifen.
Ein kosmisches Schulterzucken quasi?
Genau.
Aber im Kontext von Jesaja bedeutet das etwas völlig anderes. Die Pläne der Menschen sind sündhaft, sie basieren auf Rache oder Gewalt und scheitern.
Und Gottes Pläne?
Gottes Pläne sind deshalb höher, weil sein Plan darin besteht, Gnade zu zeigen und zu vergeben. Und zwar auf Basis dessen, was der leidende Knecht getan hat. Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Es erfüllt seinen Zweck.
Also was bedeutet das alles für uns? Das ist doch die absolute Ironie. Der ultimative König des Universums lässt sich von so einem mittleren irdischen Management wie Pilatus verachten und abweisen.
Ja.
Nur um genau diesen Menschen am Ende Vergebung umsonst anzubieten.
Es ist ein völlig kontraintuitives Bild von Macht.
Absolut. Und damit fassen wir das mal zusammen. Es ist meisterhaft, wie diese alten Quellen aus Jesaja 42 und 49 dieses kontraintuitive Bild zeichnen. König, Prophet, neuer Mose und leidender Knecht in einem.
Für jeden, der zuhört, bedeutet das, die Art und Weise, wie wir diese historischen Texte lesen, erfordert echt einen Blick für Details und Paradoxien.
Die Leute damals erwarteten einen Krieger und übersahen den wahren Retter.
Weil sie durch den Filter ihrer eigenen Erwartungen gelesen haben.
Und das bringt mich zu meinem provokanten Schlussgedanken für dich. Eine Frage, die über die Quellen hinausgeht, aber echt zum Nachdenken anregt.
Ich bin gespannt.
Wenn ganze Gesellschaften in der Antike die wichtigsten Vorhersagen ihrer eigenen Geschichte völlig falsch verstanden haben, weil sie verzweifelt nach einem aggressiven Gewinner, einem Kyros, suchten, statt den dienenden Knecht zu erkennen, welche modernen Versprechen, welche politischen Trends oder sogar wissenschaftlichen Durchbrüche missverstehen wir heute vielleicht komplett?
Wow.
Nur weil wir hartnäckig nach der falschen Art von Heldenausschau halten. Denk mal darüber nach.
Das ist wirklich ein starker Gedanke zum Schluss. Danke fürs Zuhören.
Macht's gut und bis zur nächsten Analyse.